Sag es, Bernard.
Ich bin Zahnarzt, ich bin nicht Rambo.
Und wehe, du vergisst es.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Deli-Watch. Und wir sind im Staffelfinale angelangt, zumindest im ersten Teil, der da heißt Hinter dem Spiegel 1 im Original Through the Looking Glass Part 1. Schnell die Fakten, erschienen ist diese Folge, wie auch die nächste Folge, am 23.05.2007. 43 Minuten ist sie lang, die Regie führte Jack Bender und das Drehbuch schrieben Carlton Cuse und Damon Lindelof. Dann schauen wir mal, was in der Folge passiert. Wir beginnen mit einem, ich glaube nicht, dass es ein Flashback ist, wenn ich ehrlich bin, aber also ich habe es in meinem Dokument mal weirdes Szenario genannt. Wir sehen nämlich Jack, der bärtig in einem Flugzeug sitzt, weil wir haben ihn bisher noch nie in einem Flashback bärtig gesehen. Deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass wir es hier mit einem Flashback zu tun haben. Also er sitzt in einem Flugzeug, das zwar einmal kurz ruckelt, aber dann landet, er reißt einen Artikel aus einer Zeitung, was auch immer, ja, dieser Artikel sein soll. Dann sitzt er an einem Steuer und weint und ruft irgendjemand Unbekanntes an, bringt aber die Nachricht nicht zu Ende. Ich habe hier noch gedacht, er hat vielleicht seine Ex-Frau angerufen, das ist es aber nicht, das ist nicht der Fall. Also am Steuer steht auf einer Brücke und steigt dann aus und will von der Brücke springen. Und dann gibt es hinter ihm allerdings einen Unfall und er dreht sich um und entscheidet, den ja, Verletzten da zu helfen. Klassischer Jack. Auf der Insel derweil sehen wir die Gruppe jetzt endgültig aufbrechen. Ich hatte das Gefühl, das wäre eigentlich letzte Folge schon der Fall gewesen, aber man kann natürlich. Ja, na gut. Wir haben dann den Vorspann. Naomi möchte unterwegs Jack die Funktionsweise des Satellitentelefons zeigen, will es aber nur ihm zeigen, für den Fall, dass ihr etwas passiert. Interessant. Also es ist irgendwie so, dass man am Telefon, weil das rot blinkt, solange es kein Signal hat, und man würde sozusagen, sobald Charlie die Station ausgeschaltet hat, wird es nicht mehr rot, sondern rot blinken und dann könnte man anrufen. Also so erkennen die das. Das hatte ich mich nämlich noch gefragt, wie die das merken sollen. Naja. Charlie derweil ist von den zwei Frauen, die die Station da bewachen, den Spiegel an einen Stuhl gefesselt und ja, erzählt ihnen auch recht freimütig eigentlich alles, was sie wissen wollen. Die beiden kontaktieren dann Ben. Und Ben reagiert natürlich direkt, schickt Michael zum Spiegel hin. Ich sage immer Michael, aber er wird Michael ausgesprochen. Außerdem ist Juliet aufgeflogen, aber der Angriff kann nicht mehr gestoppt werden, denn der Angriffstrupp, der jetzt ins Lager schleicht, hat bereits die Walkie-Talkies ausgestellt. Und die Falle schnappt zu, denn Bernard und Said treffen jeweils ihre Dynamithaufen, die sie beschießen sollen, aber Yin, der halt kein Gewehr hat, sondern nur eine Pistole, mit dem du halt nicht so gut zielen kannst, trifft den nicht und wird dann gefangen genommen und dann auch die anderen beiden. Und die große Gruppe bemerkt aus der Entfernung auch, dass dann nur zwei Explosionen passiert sind und man ist natürlich direkt besorgt. Und wir gehen wieder in unser weirdes Szenario. Jack sitzt in der Notaufnahme und wird verarztet, er hat nur eine kleine Wunde am Kopf irgendwie, die bearbeitet wird und seine Ex-Frau Sarah ist irgendwie immer noch sein Notfallkontakt und kommt zu ihm in die Notaufnahme, will von ihm wissen, ob es ihm gut geht. Und genau hier ist mir dann klar geworden, dass er nicht sie angerufen hat, dass er bei irgendwem anders angerufen hat und offensichtlich scheint Jack die Trinkgewohnheiten seines Vaters übernommen zu haben, denn sie fragt ihn, ob er wieder getrunken hat. Also, es ist ganz, ganz weird. Naja. Auf der Insel derweil entscheidet Jack für die Gruppe jetzt, dass man weitergehen solle und nicht zum Strand, um den Leuten da zu helfen. Charlie derweil, ist weiter ziemlich ehrlich zu den zwei Frauen, erzählt ihnen frei heraus, warum er hier ist und ist auch ziemlich zuversichtlich, dass er das alles noch hinkriegt, aber sie sagen ihm, sag mal, und den Code, den weißt, und du weißt auch den Code? Und er so, Oh. Denn anscheinend muss er irgendeinen Code eingeben, um diese Station auszuschalten. Den wissen aber nur die zwei Frauen, die da sitzen, und Ben. Also im Lager derweil wird Yin jetzt mit dem Tod bedroht, aber er stirbt nicht, denn bevor er erschossen wird, bricht Bernard und will ihn nicht sterben lassen und erzählt den gesamten Plan. Ben reagiert jetzt so weit, dass er sich auf den Weg macht zu Jacks Gruppe. Er schickt den Rest der anderen zum Tempel, wo es auch immer, was auch immer und wo auch immer dieser Tempel sein soll. Auf jeden Fall will aber seine Tochter oder seine Ziehtochter Alex unbedingt mitkommen und er sagt auch ja, kannst mitkommen. Kate derweil spricht mit Sawyer und will sich eigentlich um die drei am Strand Verbliebenen kümmern, also will ihnen helfen. Sawyer ist da erst sehr negativ, der ist immer noch ziemlich mitgenommen von dem, was, ja, also von... Na, Mord will ich nicht sagen, weil Mord war es nicht, sondern es war ja eher... im Affekt, aber sozusagen, dass er jemanden, dass er, ja, den Mann umgebracht hat, den er sein Leben lang gesucht hat. Was ihn anscheinend immer noch ziemlich mitnimmt. Aber er, bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen. Das rede ich hier. Er bemüht sich überhaupt nicht, denn er ist ziemlich schroff zu ihr und sagt, nein, ich komme nicht mit. Hör auf, lass mich in Ruhe. Desmond derweil wacht in seinem Boot auf, also wir haben so viele Handlungsorte, jetzt eigentlich haben wir drei Haupthandlungsorte plus das hier ein Szenario, aber irgendwie wir springen ganz schön hin und her und Desmond erwacht in seinem Boot und wird direkt beschossen von Michael, der am Strand steht und springt deshalb aus dem Boot und taucht Charlie hinterher, taucht dann auch im Spiegel auf und Charlie warnt ihn vor den zwei Frauen, die da sind und sagt ihm, er soll sich unbedingt verstecken. Wir gehen wieder in unser weirdes Szenario. Jack möchte jetzt die verunfallte Frau selbst operieren und schaut sich auch ihre Akte an, aber der behandelnde Arzt ist auch da und sagt, nein, wir machen das schon, geh nach Hause, trink was. Ich so, oh. Also ehrlicherweise, ich find's gut, dass der Arzt das macht, weil Jack macht wirklich keinen zurechnungsfähigen Eindruck. Aber trinken ist vielleicht nicht der beste Rat für ihn. Auf der Insel derweil entscheidet Sawyer sich jetzt um, entscheidet sich zurück zum Strand zu gehen und zu schauen, was mit den dreien ist und im Zweifelsfall zu helfen. Jack sagt, es gibt aber keine Waffen und Juliet begleitet aber Sawyer dann, weil sie sagt, sie weiß, wo ein paar Waffen wären, die man nutzen könnte. Im Spiegel derweil kommt Michael jetzt angetaucht, als die anderen beiden, Charlie quasi fast Desmonds, also versehentlich, ohne zu wissen, dass die beiden wissen, dass Desmond da wäre, hätte Charlie fast Desmonds Aufenthaltsort verraten. Genau in dem Moment kommt Michael angetaucht und er will wissen, wo Desmond ist. Und Charlie fängt aber an, Unfrieden zwischen der Gruppe zu stiften, weil Ben halt mal wieder nichts erzählt hat. Also alle dachten, dass die zwei Frauen, die da unten sind, eine heißt Bonnie und die andere, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Die eine Schauspielerin kannte ich aus Once Upon a Time. Witzig. Es wussten nur die beiden Frauen und Ben, dass der Spiegel funktioniert und an ist. Alle anderen dachten, der wäre einfach geflutet. Und will Michael mit Ben kommunizieren. Tut das dann auch alleine und Ben will, dass Michael aufräumt, also da alle tötet. Die zwei Frauen, genauso wie Charlie, alle sollen sterben. Mehr sehen wir in der Folge nicht von dem Handlungsort. Was wir allerdings sehen, ist, wie Jack mit Kate spricht, über Sawyers Beweggründe, sie nicht mitzunehmen, denn sie wollte auch mitkommen. Und ich sage mal so viel, also es ist dummes patriarchales Denken, denn er sagt genauso wie ich nicht wollte, dass du mich rettest, wir wollen dich nur beschützen. Und ich denke so, Alter, Kate hat jetzt oft genug gezeigt, wie fähig sie ist, lasst sie doch bitte machen. Die kann mindestens genauso wie ihr Dödel. Ernsthaft. Mein Gott. Juliet derweil eröffnet Sawyer, dass es da, wo sie hingehen, keine Waffen zu holen gibt. Und dass sie das nur gesagt hat, damit Jack sie überhaupt gehen lässt. Sie müssen also sich irgendeine andere Strategie überlegen. Und Hurley ist ihnen hinterhergelaufen und will helfen, aber Sawyer schickt ihn einfach wieder weg. Wie gemein. Lasst ihn doch auch mal helfen. Ich meine, der hat auch inzwischen oft genug bewiesen, dass er was kann. Mensch, Leute. Ich hoffe, er wird der große Held am Ende. Wäre schön. Ben und Alex haben dabei eine Konversation über verschiedene Beweggründe. Also er, sie sprechen einerseits darüber, warum er Carl weggesperrt hat. Er wollte einfach, dass der seine Tochter nicht schwängert und sagt dann, ja, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Ja, hast du. Ihr hättest auch ein Gespräch mit ihnen über Verhütung führen können. Das wäre der normale Weg gewesen, vielleicht. Anstatt ihn in einen Käfig zu sperren. Naja, alles ein bisschen weird. Auf jeden Fall ist da eine ganz schöne Kluft zwischen den beiden, das merkt man schon, weil sie ihn jetzt auch nicht mehr Dad, sondern Ben nennt. Und dann haben wir noch eine letzte Szene und da kommen wir nochmal zu einem ganz neuen Ort, nämlich wir sind wieder bei Locke. Der liegt immer noch in dem Grab und seine Beine funktionieren nicht mehr. Er sieht an einer der Leichen einen Revolver liegen, den nimmt er sich, oder ein Colt, also halt eine Pistole mit so einer, mit der man russisch Roulette spielen kann. Mit der würde ich es allerdings nicht machen, weil da sind 6 Kugeln drin, das ist dann eine sichere Wette auf den eigenen Tod. Er will, hält sie sich an den Kopf und will diese abfeuern und ja, wird allerdings von einer Erscheinung von Walt, der hier plötzlich auftaucht, davon abgehalten. Und der bläst ihm ordentlich den Marsch und sagt, doch mein Lieber, du kannst laufen, du hast noch was zu tun, mach jetzt, los. Und so endet diese erste Hälfte des großen Finals, diese Folge. So, das war jetzt ein bisschen humoriger als sonst, glaube ich. Aber wir brauchen noch eine Wertung. Und die Wertung ist eine 9 von 10. Ich fand es ziemlich cool, was hier passiert ist. Vielleicht wird dann die nächste Folge sogar die 10 kriegen. Für die 10 hat es jetzt noch nicht gereicht. Das ist halt einfach dann schwierig, wenn es quasi die Vorbereitung zu den ganz großen Ereignissen ist. Es ist ein bisschen unfair, hier diese Folge allein zu bewerten. Deshalb, aber das war sehr gut. Das hat sehr, sehr gut, sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Von daher sind wir durch für heute. Ich sage noch, folgt dem Daily Watch bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn gerne. Und wir hören uns dann morgen wieder mit dem großen Finale der 3. Staffel von Lost. Bis dahin. Ciao, ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.